Der Podcast mit Mello und Amanda. Soulful. Soulful. Hey. Soulful. Soulful.
Hallo, hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Das ist der Podcast hier für dich. Von Mello und Amanda. Du, ja.
Ja.
Ich bin sehr, sehr gut im Freestylen, wie ihr gemerkt habt. Herzlich willkommen zurück bei Soul Food, dem Podcast. Es gibt hier Futter für die Seele, Futter für den Magen und Futter zum Lästern, mitweinen, mitheulen, mitlachen. Ja, wie schon gesagt, ich bin Amanda, Mello ist auch hier.
Hi Leute.
Natürlich. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Bei uns ist eigentlich alles chillig, gerade, was wirklich sehr gut ist.
Ja.
Denn manchmal geht's Mello und mir, surprise, nicht so geil. Und es liegt daran, dass wir beide unter einer, man kann es ja so einfach sagen, wie es ist, war. Es ist a mental illness, ne?
Ja.
Wir haben beide manchmal so seelische Probleme. Und das meine ich gar nicht in einer lustigen Art und Weise, sondern ich meine es sehr, sehr ernst. Wir leiden beide unter Anxiety. Mello schon ein bisschen länger als ich. Ich ungefähr seit so anderthalb Jahren. Wie lange ist es bei dir schon so?
Bei mir ist es schon Jahre. Ja. Also da habe ich noch nicht mal, in Berlin gewohnt. Also bei mir ist es schon ewig.
Ja. Ganz kurz für alle, die nicht wissen, was Anxiety ist. Anxiety ist, ja, bedeutet einfach auf gut Deutsch Angst. Und es ist eine Angststörung. Und wie sich das Ganze äußert, wann uns das zum ersten Mal passiert ist und so weiter und so fort, wie wir damit umgehen, wie wir damit manchmal auch nicht umgehen, das werden wir alles hier in diesem Podcast, in der heutigen Folge natürlich für euch erläutern. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass jeder sechste Mensch in Deutschland davon betroffen ist, tatsächlich.
Das ist aber viel.
Und das hätte ich auch gar nicht gedacht.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Also ich habe zwar immer schon von sowas gehört, so, dass es sowas gibt, aber das war so weit entfernt von mir, bis ich selber die Ehre bekommen habe, damit zu strugglen, dass ich eigentlich auch gar keine richtige Vorstellung hatte davon, wie das eigentlich, was das mit einem macht und wie man sich dann eigentlich dabei fühlt. Ich kenne auch niemanden, der das hatte. Jetzt im Nachhinein, wo ich an die Öffentlichkeit damit getreten bin und in einem Instagram-Post mal gesagt habe, dass ich das habe und ziemlich lang und breit erklärt habe, worum es da geht, war ich dann auch erstaunt, wie viele Leute mir dann geschrieben haben, dass die das auch haben oder hatten oder jemanden kennen oder weiß ich nicht was. Also das ist echt Wahnsinn.
Ja, ich habe das auch dann in meiner Therapie und als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, gemerkt, dass das echt viele Leute haben, auch so im Showbiz und so.
Total.
Also das ist richtig krass.
Hier, falls ihr Kelani kennt zum Beispiel, so eine Sängerin, die hat auf jeden Fall richtig hart damit zu kämpfen.
Auch diese Schauspielerin, wie heißt die, von die Tribute von Panem, diese Blonde?
Ja.
Ich müsste es jetzt googeln, aber auf jeden Fall die
sehr
eine
schlecht
oder andere.
Vorbereitet, unsere Praktikanten heute. Bailey, mein Hund Bailey ist unser Praktikant, der liegt faul in der Ecke rum, er hätte das eigentlich recherchieren müssen.
Ja, die hat das auf jeden Fall auch, also die meinte auch, die hat richtig Schwierigkeiten, auf den roten Teppich zu gehen und überhaupt.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Krass. Ja, bei jedem hat es irgendwie andere Auswirkungen. Roter Teppich zum Beispiel für mich wäre super perfekt, weil ich gemerkt habe, meine Anxiety ist immer weg, wenn ich Musik mache.
Ach echt?
Dann geht das weg. Ja, dann habe ich das gar nicht. So. Also U-Bahn fahren geht gar nicht. Vor 3000 Leuten auftreten,
ciao.
Kein Problem.
Das ist völlig krass, ey. Das ist völlig krass. Ich kann zum Beispiel gar nicht vor anderen Leuten reden. Also ich habe das gemerkt, so ich war auch mal eine Zeit lang, war ich so in der Kirche und habe dann auch so im Chor mal mitgemacht eine Weile.
Ja.
Also nicht lange. Und dann musste ich auch einmal wirklich rausgehen, weil ich gar nicht darauf klarkam, dass da so viele Leute saßen, die mich angeguckt haben und ich wurde so nervös, dass das dann schon wieder, habe ich schon wieder einen Ausbruch gehabt. So. Ich kann das gar nicht.
Ja, also bei mir ist diese Art von Druck, bewirkt bei mir genau das Gegenteil. Die lässt mich das vergessen, weil ich mich dann so krass auf was anderes, auf diese Reizüberflutung konzentrieren muss. So dass, aber es ist halt, wie gesagt, auch nur bei Musik machen. Aber egal, bevor wir hier jetzt so krass ins Detail gehen, die Folge ist auf jeden Fall für alle, die darunter leiden, genauso wie wir. Welcome to the family. Für alle anderen, die davon schon mal was gehört haben, die können jetzt gerne mal die Ohren aufsperren und das Thema noch ein bisschen vertiefen. Dann wisst ihr auch, wie ihr zum Beispiel umzugehen oder wie ihr damit umgehen könnt, wenn jemand, den ihr kennt, damit was zu tun hat. So, weil das war zum Beispiel bei mir ein ganz großes Thema, dass ich allen Leuten erstmal erklären muss, wie sie da mit mir dann in dieser Zeit umgehen müssen und was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen, welche Bewegungen sie nicht machen dürfen. Und also es ist wirklich...
Wann sie nicht atmen dürfen.
Ja, also Anxiety kommt in so vielen verschiedenen Facetten und das ist bei jedem wirklich anders. Aber ich würde sagen, Mello, du kannst ja einfach mal mit deiner Geschichte anfangen, wie das bei dir war, wie das erste Mal kam.
Ich hatte in einem unserer vorherigen Podcasts schon mal erwähnt, dass ich bei einer Freundin auf dem Balkon saß.
Ja.
Oder auf der Terrasse. Und das war der besagte Zeitpunkt, wo das bei mir losging, wo ich das zum ersten Mal hatte und wo ich überhaupt nicht einordnen konnte, was jetzt abgeht. Weil
nur ganz kurz, wann war das? Also vor wie vielen Jahren ungefähr war das?
Na, ich würde sagen so mit 18.
Boah, das, dann hast du das ja echt schon lange.
Mhm.
Degi.
Ja.
Respekt.
Mhm. Naja, dann saß ich so bei ihr auf der Terrasse und auf einmal habe ich gemerkt, also ich hatte einen Schal um und eine Jacke an, weil es war warm, aber nicht so warm, dass du jetzt hättest da im Bikini sitzen können. Und meine Freundin, die mir gegenüber saß, hatte mit ihrem Freund so ein bisschen rumgeschäkert und wir wollten jetzt gleich irgendwas spielen und haben noch auf eine andere Freundin gewartet, die hat noch was zu trinken geholt. Und sorry, dass ich schon wieder 150 Nebensachen erzähle, obwohl auf jeden Fall...
Das ist gar nicht schlimm. Was hattest du für Schuhe an?
Auf jeden Fall habe ich auf einmal gemerkt, so ein Gefühl in mir drin, so ein... So, und musste meinen Schal abmachen und habe gezittert ganz doll und war so, oh Gott, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich habe richtig Panik bekommen. Ich meinte so, Gott, mir geht's ganz schlecht gerade und meine Freundin meint, was ist denn los? Ich sag, ich habe keine Ahnung, mir geht's ganz schlecht. Ich habe so eine Panik, irgendwas ist mit mir, irgendwas stimmt nicht.
Man muss dazu sagen, Mel ist komplett clean, ja, also die ist jetzt keine Säuferin und auch keine Kifferin, also das war jetzt
also auch nicht zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war das noch anders.
Ach so.
Ja.
Raus.
Und jetzt reicht's.
Ich habe hier voll Schlägerei gemacht, wie ich gerade. Und jetzt kommst du mir so.
Zu dem Zeitpunkt habe ich noch geraucht.
Zigaretten.
Ja. Habe noch getrunken und habe auch, ja, mal den einen oder anderen Johnny geraucht.
Okay. Also.
Und, jedenfalls hat sie dann gesagt, leg dich mal drin hin. Und das wurde und wurde nicht besser. Und dann ging es irgendwann wieder, dann bin ich nach Hause gegangen und die darauffolgenden Wochen war das aber ständig so. Und dann bin ich irgendwann, weil du kriegst natürlich mit der Angst und das ist ja, also Ärzte und Sanitäter und so sagen auch, das fühlt sich an, als hättest du einen Herzinfarkt.
Genau.
Wenn du eine Panikattacke hast. Und
dein Körper gaukelt dir vor, dass du jetzt stirbst.
Ja. So. Und so war es wirklich, du hast einfach Todesangst und dann habe ich mich ins Krankenhaus einliefern lassen. Einmal, zweimal und dann war es so, dass der Arzt dann meinte, ja, geht mal alle raus, weil ich muss mal kurz mit Frau Piep sprechen. Und dann habe ich schon gedacht, was ist denn nun los? Und dann meinte er so, ob es mir gut geht. Und dann meinte ich, ja, wie meinen Sie das jetzt? Na, geht's Ihnen gut? Ich sag, na, ich kann jetzt, ja, mir geht's gut eigentlich. Und dann sagt er, sind Sie sich da sicher oder ist in letzter Zeit irgendwas passiert, was Sie so ein bisschen irgendwie aus der Bahn geworfen haben könnte? Und ich meinte dann so, na, was ist denn jetzt hier los?
Ja, können Sie mir jetzt einfach sagen, ob ich jetzt Krebs im Endstadium habe oder was ist jetzt hier los?
Also kommen Sie mal jetzt raus mit der Sprache, weil jetzt machen Sie mir hier ein bisschen Angst gerade. Und dann meinte er, naja, Sie haben jetzt hier nichts, das ist halt eine Panikattacke gewesen.
Ja.
Und ich sage, eine Panikattacke? Wieso denn eine Panikattacke? Einfach so.
Lol, woher?
Naja, und wieso einfach so? Ja. Also, ja, und dann meinte er so, naja, das kann verschiedene Ursachen haben, aber was ich Ihnen sagen kann, weil Sie sind ja nicht zum ersten Mal hier, deswegen, Sie sollten sich mal eine Therapeutin suchen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war völlig aufgelöst auf einmal. Bin dann direkt...
Also wurde bei dir quasi damit auch irgendwie was freigesetzt, so?
Ja.
Also der Moment, wo du quasi wusstest, okay, das ist es, dann gab es bei dir wahrscheinlich auch, also ja, gab es bei dir einfach Emotionen ohne Ende.
Ja, das war schon krass, weil wenn du das so gesagt bekommst, so, dass du jetzt auf einmal hier so mental ill bist, so, ja, dann...
ist sehr schwer zu verstehen.
Ist komisch,
also Fuß gebrochen versteht ja jeder, aber irgendwie, wenn jetzt jemand sagt, ja, ihre Seele ist kaputt, ja, cool.
Dann dachte ich so, wie ich. Also ich bin immer ein Pausenclown, ich mal immer, bin immer lustig.
Ich bin
immer,
aber nicht verrückt.
Ja, genau. Bin da jetzt nicht irre, was willst du mir erzählen? Also ja. Entschuldige mal bitte. Ja, naja, dann geheult, fertig gewesen. Da gab es, ich habe in so einer kleinen, winzigen Stadt gewohnt, wo es auch nur 1, 2, 3 Therapeuten gab, die jeder kannte.
Ja.
Und bei der einen, ja, da wollte ich nicht hin aus Gründen. Und bei der anderen, ja, habe ich dann angeklopft und bin rein und habe direkt so doll geheult und habe ihr gesagt, dass sie mir helfen muss und keine Ahnung. Und die meinte dann so, naja, also aufgrund dessen, dass sie jetzt hierher gekommen sind und ich ja sehe, wie es ihnen geht, ja, und ich aber eigentlich keine Kapazitäten mehr habe, mache ich eine Ausnahme und sie können jetzt halt kommen regelmäßig.
Ja, voll gut.
Ja, und dann haben wir halt versucht, das halt irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dann wurden viele Sachen halt so aufgedeckt, die mir so Angst bereitet haben.
Das Thema können wir auch nochmal in einem anderen,
ja,
Podcast besprechen, wenn wir über unsere Kindheit sprechen.
Genau, können wir in einem anderen Podcast besprechen, wenn wir unsere Kindheit besprechen, genau. Jedenfalls habe ich dann diese Therapie eine Weile gemacht, bin aber dann umgezogen irgendwann.
Ja.
Und habe das sozusagen dann abgebrochen, weil ich dann nach Berlin gezogen bin. Dann war es auch erstmal wieder gut.
Hast du denn, als du die Therapie gemacht hast, zwischendurch auch noch Panikattacken gehabt oder war das dann so ein bisschen abgedämpft?
Als ich angefangen habe, mit ihr darüber zu reden, ging das dann eigentlich wieder.
Ja.
Also ich hatte immer so trotzdem dieses laue Gefühl und so noch eine Weile und irgendwann ging es dann aber wieder. Dann bin ich nach Berlin gezogen und da, hier habe ich mich einfach gleich wohl gefühlt,
ja,
weil ich mich so frei gefühlt habe. Also es war nicht so, dass ich irgendwie dachte, mich guckt hier einer schief an oder das ist jetzt ganz komisch, dass ich jetzt mixed bin oder so. Das, ja, ist hier ganz normal.
Also hier, du hattest auch keine Panik sozusagen jetzt vor diesem großen Schritt in eine andere Stadt zu ziehen, so, das war alles.
Nee, überhaupt chillig. Nicht. Ich war wirklich, natürlich hatte ich so ein bisschen, meine Eltern haben mich dann halt noch hierher gebracht. Ich habe erstmal am Anfang in einer WG gewohnt und so. Und dann war ich halt schon, wo meine Eltern dann weggefahren sind und ich in meinem Zimmer dann so saß, war ich schon so, wow, Alter, ich wohne jetzt einfach alleine. Das ist jetzt echt so ein bisschen krass hier gerade, ey, was mache ich denn jetzt und hä? Und ja, ja, dann war es irgendwann so, dass ich einen Freund hatte, mit dem bin ich dann zusammengezogen. Und von Anfang an gab es aber irgendwie so ein bisschen, es war ein bisschen schwierig alles, seine Situation und generell. Und dann habe ich mir so krass Sorgen gemacht um ihn und um unsere Situation und keine Ahnung. Und dann ging das irgendwann wieder los, dass ich irgendwann im Bus saß und gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie ganz schön nervös.
Mm.
Und mir wird irgendwie ganz schön warm und es ist irgendwie gerade hier so ganz komisch. Und die Leute sind mir alle zu viel und das ist mir hier alles zu viel gerade.
Ja.
Und dann bin ich ausgestiegen und dann saß ich da erstmal und dann hatte ich halt wieder so dieses Angstgefühl. Also so einfach Angst in mir so.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, hey, bitte lass das jetzt nicht wieder losgehen.
Shit.
Dann bin ich in den nächsten Bus eingestiegen, habe gemerkt, ich bin nervös und keine Ahnung, bin dann nach Hause. Und das dann erstmal auch einer Person klarzumachen, mit der du zusammen bist, die dann noch nie was mit zu tun hatte, ist auch schwierig.
Auf jeden Fall, definitiv.
Weil, ja, der war halt auch Afrikaner aus Ghana und der, ich weiß nicht, ob die hier aufgewachsen sind, die haben vielleicht was damit zu tun.
Ja.
Er hat es, glaube ich, nicht so richtig verstanden, was das jetzt bedeutet. Ja, und das konnte ich ihm auch nicht so richtig erklären. Auf jeden Fall hatte ich dann einfach wieder richtig doll Angst. Und richtig, das ging einfach Tag für Tag. Und ich bin wieder ständig ins Krankenhaus. Wieder Panik hier, Panik da und musste mich ständig vom Krankenwagen abholen lassen, weil es bei mir einfach wirklich so war, dass ich so eine Panik gekriegt habe, dass ich meine Gliedmaßen verkrampft haben, ich überhaupt gar nichts mehr konnte, ich wirklich und mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar gemacht habe, dass so eine Panikattacke immer einen Höhepunkt hat.
Genau, ja.
Und dann geht die auch wieder runter.
Ja, ja.
Ehe ich aber bei diesem Höhepunkt angekommen bin, hatte ich so eine Panik, dass ich angerufen habe und gesagt habe, ihr müsst sofort kommen. Ich kann nicht atmen, ich sterbe hier gleich und ihr müsst sofort kommen und ich weiß nicht, was los ist und bitte kommt sofort, ich sterbe.
Ja.
So, und dann ist natürlich immer Verdacht auf Herzinfarkt, weil so die Symptome halt die gleichen sind,
ja,
wie gesagt.
Ja, ja.
Und dann sind die natürlich auch immer gekommen und ich habe dann halt auch immer so gesagt, wenn das dann wieder abgeflacht ist, dass es mir wahnsinnig leid tut, aber dass ich eine Todesangst habe und natürlich kann, in dem Moment...
Man kann ja nichts dagegen tun.
So, du
musst einfach
machen.
Dann da durch.
Du musst dann da durch, ja.
Es gibt leider keine Formel, wo du einfach so schnippst und dann ist es weg.
Ja, und dann meinte auch, die waren auch immer super nett und dann, die meinten auch die Sanitäter so, ja, also... Letztendlich brauchen sie sich dafür nicht entschuldigen, weil für sie ist es ja eine Notsituation.
Ja.
Also sie haben ja wirklich jetzt gerade Todesangst und da sind wir trotzdem für da. So, dann sind wir halt, haben die mich halt auch ein paar Mal mitgenommen, dann haben die mir so eine Leck mich am Arsch-Tablette einbeholfen, damit ich mich wieder beruhige irgendwie, weil es geht ja auch dann immer wieder dein Blutdruck hoch und
ja,
so,
natürlich,
weil du natürlich, völlig unter Strom bist. Ja, und das war halt schwierig dann so. Meine Mutter, der habe ich das Stück für Stück erklärt, die hat das dann auch irgendwie verstanden. Trotzdem ist es halt immer, wenn du das Leuten erklären willst, das versteht halt keiner, der das nicht durchmacht.
Das ist wirklich schwer nachzuvollziehen.
Das klingt total blöd und das klingt auch so frech irgendwie oder wenn man sagt, du verstehst das nicht, aber du verstehst es halt wirklich nicht.
Ja.
Also,
das kann ich wirklich auch bestätigen als Person, die ja auch damit zu kämpfen hat, so wenn jemand zu mir gesagt hätte, ich habe Angst, dass ich jetzt sterbe, ich hätte dem vorgezeigt und hätte gesagt, ja, ist alles klar.
Ja.
Aber ich weiß, wie sich das anfühlt.
Ja.
Und es ist wirklich so, also man kann es eigentlich fast gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. So, das ist einfach so eine Angst, das kommt ja auch aus dem Nichts und das ist ja das Gemeine, wenn man mit so einer seelischen Sache was zu tun hat, weil, Digga, wenn ich eine Grippe habe, weiß ich ganz genau, das fängt mit dem Schnupfen an, dann habe ich Halsschmerzen und am Ende habe ich Husten, dann krieg ich vielleicht noch Fieber und dann ist es weg. So eine Panikattacke, das kommt, wenn du bei Rewe an der Kasse stehst oder wenn du im Bus sitzt oder wenn du auf der Straße bist und ein kleines Kind anfängt zu heulen und du dir einfach nur denkst, na, das klingt da, ist ja richtig jetzt anstrengend. Also das passiert ja in den randomigsten Situationen.
Es musste auch gar nichts sein.
Muss auch gar nichts sein.
Also ich hätte mich auch im Bus setzen können und auf einmal hätte ich eine Panikattacke gehabt. Einfach so. Und das ist wirklich dann, ich bin dann von A nach B. Ich habe dann eine Weile auch bei Bekannten gewohnt, weil ich einfach nicht mehr alleine bleiben konnte. Mein Freund musste auch arbeiten und so und keine Ahnung. Und dann
hast du die Therapie hier weitergemacht in Berlin dann? Oder?
Ich bin dann irgendwann grundsätzlich in der Zeit auch immer mit dem Taxi durch die Gegend gefahren, weil ich konnte weder Bus fahren.
Das kenne ich auch. Bis ich irgendwann Angst hatte, mit dem Taxi zu fahren, weil ich Angst davor hatte, mit dem Taxifahrer reden zu müssen. Was gibt da so Taxifahrer, die voll gesprächig sind?
Ja.
Und ich hatte dann richtig Angst, dass mich einer voll quatscht und ich das nicht schaffe, zu sagen, quatsch mich nicht voll. Und dann bin ich auch nicht mehr Taxi gefahren.
Ja.
Also es ist so dumm, es klingt wirklich so dumm, aber es ist für die Betroffenen nicht dumm. So.
Ich verstehe das absolut und ich finde es halt gar nicht dumm, weil ich halt nachvollziehen kann.
Ja.
Ich hatte so immer diesen Zwiespalt zwischen, ich will zu Hause sein in meiner gewohnten Umgebung für mich alleine.
Genau.
Und da ich ja alleine wohne, war ich dann noch zwischen, ich will draußen sein, damit jemand da ist, wenn mir was passiert.
Ja.
Weil ich ja immer in meinem Kopf hatte, ich sterbe gleich.
Ja.
Also irgendwas passiert ja jetzt hier gleich und dann ist keiner da. Und dann habe ich schon wieder Panik gekriegt, weil ich, Und irgendwann bin ich dann mit dem Taxi habe ich mir was rausgesucht und bin dann dahin und auch wieder vollkommen zusammengebrochen und meinte, ihr müsst mir unbedingt helfen, weil ich kann kein Leben mehr führen und ich bin nur noch zu Hause. Zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon 4 Monate zu Hause. Konnte nicht arbeiten, gar nichts. Das ging gar nicht mehr. Und da habe ich dann erstmal so einen Anamnesebogen ausgefüllt.
Mm.
Und da gab es halt alle möglichen Fragen. Also wie sich das äußert, wie ich mich in der Situation fühle und so weiter, damit die halt auch einschätzen können, wie das ist.
Ja.
Dann hatte ich das erste Gespräch mit der Therapeutin und sie meinte dann halt, dass ich eine Depression habe, gekoppelt mit einer generalisierten Angststörung und einem hypochondrischen Syndrom.
Schön.
Da dann denkst du dir erstmal, kommt doch Freude.
Na, da habe ich, hab ich doch alles einfach. Da hat ja gewonnen. Ich habe ja den Jackpot, ich habe alles.
Na, habe ich richtig, ja, richtig, da habe ich hier geschrien auf jeden Fall, ja, als verteilt wurde hier The Mental Illness.
Sie haben dit und dit und dit. Danke.
Ja. Schön. Und dann ging das los, ne? Dann hatte ich mein erstes Gespräch mit ihr. Sie hat mich alles Mögliche gefragt und ich natürlich Breakdown und geheult und keine Ahnung, weil sie natürlich genau die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Und meinte dann nach dem ersten Mal, ich kann mir ja mal überlegen, ob Medikamente für mich eine Option wären. Weil sie war richtig Psychologin.
Ja.
Also mit ärztlichem Titel und so weiter. Das heißt, sie konnte mir auch alles Mögliche verschreiben und war auch meine Therapeutin. Und hat gesagt, was halten Sie denn von einer Gruppentherapie? Da habe ich erst mal gesagt, was soll ich mit einer Gruppentherapie?
Ja.
Mir soll geholfen werden und nicht allen anderen um mir rum. Soll das denn? Dann habe ich gesagt, nee, Gruppentherapie will ich nicht. Ich will auch außerdem auch überhaupt nicht irgendjemandem erzählen, was hier mein Problem ist. Was soll denn das? Dann sagte so, nein, Sie können es sich ja mal überlegen und dann können Sie ja mal eine Sitzung machen und dann können Sie ja immer noch sagen, nee, will ich nicht oder will ich so. Tabletten habe ich dann gesagt, ja, nehme ich, weil ich muss ja hier irgendwann auch mal wieder ein Leben führen und arbeiten und so weiter. Und dann habe ich mit den Tabletten angefangen. Und am Anfang, ja, aber musst du dich erstmal an diese Tabletten gewöhnen, weil die zum Beispiel deine Pupillen verändern überhaupt. Und war aber dann auch so, dass sich der Körper dann dran gewöhnt hat. Aber am Anfang kriegst du natürlich erstmal Panik, weil du denkst dir, was ist denn los? Ich habe ja auch auf alles in meinem Körper geachtet.
Ja, natürlich.
Wie mein Herzschlag ist, ob ich irgendwo einen komischen Pickel gekriegt habe oder ob ich jetzt hier... Und dann war ja immer gleich, ach, okay, Krebs auch noch jetzt, alles klar. Ja. So, und...
Scheiße!
Ja, dann hatte ich die erste Gruppentherapie und war so... Das ist alles nicht so schlimm wie das, was ich habe.
Ja.
Was wollen die ja eigentlich alle?
Ja.
So... Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich kann es mir noch mal weiterhin angucken. Und dann wurde das tatsächlich besser. Also
mit der Gruppentherapie hat's, also das hat ausschlaggebend geholfen.
Ja, bis sich das so gedreht hat und ich mir dann irgendwann dachte, was mache ich eigentlich hier? Weil die haben viel, viel schlimmere Probleme als ich. Und dann hat das in der Kombination mit den Tabletten und der Gruppentherapie wirklich gut geholfen.
Wie lange hast du diese Gruppentherapie gemacht?
Na, so ein Jahr bestimmt,
bis
ich wieder richtig auf dem Damm war. Und dann war das auch wirklich so, wenn neue reingekommen sind, die wirklich dachten, die Welt bricht zusammen, hat meine Therapeutin auch immer mich als Beispiel genommen und meinte, du hättest mal Melanie sehen müssen, als sie hier reingelaufen kam. Dann würdest du jetzt aber hier denken, hier bleibe ich auf jeden Fall.
Smooth sailing.
Ja, und dann war das auch so immer wieder ein Erfolgserlebnis, dass ich so gesagt habe, ich konnte wieder U-Bahn fahren, weil ich hatte gar keine Angst, ich war auf dem Konzert und...
Ja.
Dann habe ich auch langsam wieder ins Arbeitsleben gefunden und habe einen Job dann gehabt wieder und so langsam wieder auf die Beine gekommen. Und seit dieser Therapie...
Klopf auf das Holz. Der Hund
Bailey ganz entspannt.
Oh, Bailey, es kommt keiner. Wie er direkt wieder denkt, es hat an der Tür geklopft und aufspringt.
Ich wollte nur dreimal auf Holz klopfen. Seitdem hatte ich auch nie wieder eine Panikattacke.
Bailey! Hör auf, hier rumzupöbeln und geh auf deinen Platz. Komm mal her, Bailey. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut.
Ja, scheiß auf den Hund. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Und ich klopfe ebenfalls auch nochmal auf Holz für dich, ohne dass der Hund wieder... Ja, jetzt kommt er wieder rüber. Jetzt denkt er, hier ist die Tür. Richtig gut, dass dir das auf jeden Fall geholfen hat. Also man kennt ja auch so Fälle oder auch gerade... Als ich zum Beispiel meine Geschichte publik gemacht habe, da haben mir Leute teilweise geschrieben, die meinten, die kämpfen damit seit 20 Jahren und das ist noch nicht weg. Also das ist sowas, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Und deswegen bin ich so froh, dass du da durch bist. Und ich bin auch so froh, dass ich mittlerweile auch so da durch bin. Es ist schon wirklich...
Also ich habe immer noch... natürlich Momente,
genau,
wo ich denke, so letztens war erst wieder, weil ich fahre immer mit der Regio, so ich fahre kein Auto und morgens ist halt immer, vielleicht kennt das einer von euch, morgens ist so richtig Viehtransporter-Stimmung und da muss auch noch der Letzte rein, natürlich. Obwohl gar keiner mehr richtig atmen kann.
Dann ist auch kein Fenster offen.
Und kein Fenster offen und überhaupt gar nichts. Und
die Kontrolleure kommen auch noch.
Ja. Die kommen morgens dann natürlich nicht mehr, weil es passt wirklich keiner mehr rein und du stehst mit den Leuten wirklich so Körper an Körper.
Schön.
Und da habe ich manchmal noch so ein bisschen so, das ist jetzt hier gerade ein bisschen ungeil.
Ja.
Aber ja, so, ich kann mich eigentlich dann trotzdem so mental kontrollieren, dass ich sage, du bist gleich angekommen und das ist alles gut und du musst jetzt hier nicht einen Zusammenbruch kriegen, weil wir steigen gleich aus.
Ja.
Und dann ist wieder alles fein.
Ja, das ist das Gute. Man muss wirklich, das ist auch nochmal ein Stichwort Selbstliebe. Man muss so krass sich selber gut zureden und so sein eigener Cheerleader im Endeffekt sein, wenn man mit so einer Angststörung lebt, weil, so wie Mel schon gesagt hat, so, man ist halt auch des Öfteren alleine unterwegs und da ist halt keiner, der dich dann halten oder trösten kann oder der dir sagen kann, ey, it's gonna be alright. Und dann musst du dir das ganz oft, musst du dir das selber sagen. Und dann musst du so richtig mantramäßig schon in deinem Kopf so Sätze parat haben. Ich schaffe das, das wird, alles wird gut, alles wird gut. So, es ist wirklich ohne Spaß. Das ist das. Ich würde sagen, wir vertiefen das Thema gleich noch ein bisschen weiter, quatschen noch ein bisschen über deine Sache. Aber erstmal müssen wir ganz kurz hier ein Rezeptchen raushauen. Weil es ist Zeit. Also, ich würde sagen, ab geht's mit
Soul Food of the Day.
Heute habe ich für euch im Petto eine schöne Dose Pedigree. Nee, ehrlich gesagt habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht über Essen heute, weil das Thema schon mich so satt und voll macht, dass ich gar nicht weiß, was ich euch ans Herz legen kann. Aber ich sage mal so, es ist zwar ein krasses Klischee, dass alle Schwarzen Hühnchen mögen, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder keins, weil ich zum Beispiel kenne niemanden, der nicht pigmentiert ist, der nicht auf Hühnchen steht. Chicken all day! Deswegen gebe ich euch, glaube ich, heute einfach mal ein schönes Lemon Chicken Rezept mit.
Oh mein Gott.
Oh yes. Also ich bin wirklich bekannt dafür, Also Chicken kann ich, Freunde, ja. Ich mache auch super gerne Jerk Chicken, aber das werde ich euch mal, meine Oma ist Jamaikanerin, also richtig Multikulti hier, aber das Rezept gebe ich euch ein anderes Mal. Diesmal gebe ich euch ein schönes Lemon Chicken mit. Auch jetzt gerade im Sommer ist das eigentlich ganz geil, so wenn ihr einen Salat noch euch dazu macht, irgendwie so einen geilen Eisbergsalat mit ein bisschen Tomätchen drinne und das Hähnchen in den Ofen schmeißt. Kartoffeln lassen wir einfach mal weg. Low Carb Gang, ja. Und das Einzige, was ihr dafür eigentlich braucht, ist einfach ein Hähnchen. Ihr braucht ein bisschen Salz, ein bisschen Paprika, ein bisschen Pfeffer, Knoblauch und natürlich jede Menge Zitronen. Und damit eure Zitronen nicht bitter werden, wenn ihr sie mit in den Ofen schmeißt, da guckt ihr einfach mal auf unserer Instagram-Seite. Da gibt es nämlich das volle Rezept mit Mengenangabe und so weiter und so fort. Wenn ich richtig Gangster bin und schaffe, das diese Woche nachzukochen, dann gibt es auch nochmal ein Foto. Ansonsten klauen wir alles aus dem Internet.
Also wenn du nachkochst, dann bin ich natürlich da. Ist ja klar, wa?
Ist klar. Lustige Geschichte übrigens. Das Lemon Chicken gab es ja auch, wo du zu mir kamst und ich dir quasi von meiner Anxiety-Geschichte erzählt habe.
Auf jeden. Oh Gott, das war so gut. Das war so gut.
Das war echt. Also da hab ich wirklich,
das war unser Thanksgiving-Dinner.
Also, dass du mich da nicht sofort geheiratet hast, das fand ich gar nicht. Weil da hätte selbst der Hund nicht geheiratet. Das war schon echt krass. Da gab es sogar Cornbread und so. Mm. Weißt du was? Wir schmeißen Korn. Komm, ich schmeiß noch ein Cornbread-Rezept mit drauf.
Yes.
So. Das war's zum Soul Food of the Day-Rezept. Wir machen das heute einfach mal ein bisschen kurz, weil das Thema einfach so krass ernst ist. Also du hast ein paar Jahre Therapie auf jeden Fall gemacht. Dann hat es bei dir ganz gut angeschlagen. Du meintest ja dann, dass du ab und zu noch Momente hast, wo so ein bisschen... Ich nenne es einfach Nervosität, weil es ist ja keine Panikattacke, die du jetzt heutzutage noch durchmachst, aber so ein leichtes Kitzeln, so ein leichtes das ist
ja
komisch. Das verspürst du doch noch.
Ja, doch, das verspüre ich manchmal schon noch. Also es kommt nicht mehr zum Äußersten, aber schon so, dass, ja. Und meine Mutter musste mir alles beibringen. Rausgehen, einkaufen gehen.
Ey, das ist auch ein richtig gutes Stichwort. Obwohl seelische Krankheiten so schwer zu verstehen sind, wenn man das nicht selber durchmacht, ist es eigentlich wirklich ganz einfach. Du hast es gerade gesagt, man muss alles neu lernen. Das ist, als ob dir ein Bein amputiert wird und du lernen musst, wieder zu laufen. Es ist wirklich so, dass du mit so einer Angststörung, wenn du das wirklich einmal richtig krass hart hattest, du musst alles lernen. So, und das war bei mir genau das Gleiche. Ich musste lernen, mit dem Hund wieder Gassi zu gehen. Ich musste lernen, dass es vollkommen normal ist, an einer roten Ampel zu stehen und nicht rübergehen zu können und mal kurz warten zu müssen und so. Also, Und es sind wirklich die banalsten, bescheuertsten Dinge. Also wirklich, du musst lernen, vor die Tür zu gehen. Bei mir war das teilweise so krass, ich wollte mit dem Hund rausgehen, hab die Tür aufgemacht und wenn ich nur die Nachbarn im Hausflur hab reden hören und es hallt so, ich wohne ganz oben und wenn es bis nach oben bei mir gehallt hat, dieser Hall, dieser Ton von diesem Hall, das hat, war so komisch, ich bin direkt hab die Tür umgedreht, die Haustür zugemacht und musste noch 2 Stunden noch kurz warten und zu Hause Om sagen, bis ich wieder mental ruhig genug war, um es jetzt nochmal zu probieren.
Verstehe ich
auch. Also so ein Bullshit. Ja, ist wirklich krass. Also ich kann ja euch mal ganz kurz, ich versuche mich kurz zu fassen, wie es bei mir losging. Ja, boah, lange Rede, ja keinen Sinn. So, das fing bei mir so Ende 2017, glaube ich, an. Ich war das ganze Jahr krass unterwegs auf Tour, Halligalli, habe eine goldene Schallplatte gekriegt für Blau, so meine erste goldene Schallplatte. Das war wirklich wahnsinnig, karrieremäßig war wahnsinnig viel für mich los. Mein Album war frisch draußen und ich war einfach irgendwie permanent die ganze Zeit unterwegs und habe meinen Traum gelebt und konnte irgendwie das machen, was ich mir schon seit Kindheit immer gewünscht habe. Und dann war das so, dass ich Ende 2017 hatte ich so ein bisschen Struggle mental, weil ich da vom Management die Ansage bekommen habe, so naja, okay, das Jahr lief ja jetzt richtig geil, aber man muss jetzt mal gucken, wie das nächstes Jahr wird und ich, so an deiner Stelle solltest du dich mal jetzt wieder beim Radio bewerben und sollst mal vielleicht dann gucken, was du alternativ machen kannst außer Musik, weil man weiß das halt nicht so. Wir hatten jetzt gerade Glück, aber vielleicht wird dann nächstes Jahr scheiße. So, Merry Christmas. So endete quasi mein Jahr.
Merry Christmas and a Happy New Year.
Genau, so nachdem ich eine goldene Schallplatte gekriegt habe, irgendwie 180 Konzerte hatte, auf Tour mit Mark Forster, auf Tour ohne Mark Forster, mit meiner Band Festivals gespielt, hast du nicht gesehen, mein Song läuft im Radio und auf einmal heißt es, okay, cool, ciao, geh mal wieder zurück zum Radio. So. Zumal ich, als ich beim Radio aufgehört habe, 2016, mir geschworen habe, ich gehe überall hin, aber nicht mehr zum Radio. Das mache ich auf gar keinen Fall mehr. Also das heißt, ich war schon mental super schlecht drauf und auch in so einer ganz komischen Lage, weil ich einfach das schwer verarbeiten konnte und auch einfach total Angst hatte, dass das alles jetzt vorbei ist und dass ich wieder zum Radio muss, wo ich überhaupt gar nicht nie wieder hin wollte eigentlich.
Ja.
So, also das war dann für mich schon total komisch, dass ich mich so mit richtig negativen Gedanken die ganze Zeit befasst habe und das war irgendwie voll kacke. Und obwohl, und die Leute denken ja immer, wenn man als Künstler voll viel unterwegs ist und richtig knete, Digga, broke. Als Künstler bist du so krass broke. Ich habe das ganze Jahr gearbeitet und konnte noch nicht mal mir einen Urlaub zum Ende des Jahres, wo ich gucke, wie der hier nach Malediven fährt, der fliegt dahin, der fliegt dahin. Und ich war so, ja, okay, cool. Und ich bin zu Hause und fange schon mal an, Bewerbung zu schreiben.
Ja.
Also richtig kacke so. Mental state down. So, dann hatte ich eine Weisheitszahn-OP und habe so Schmerzmittel verschrieben gekriegt, Novamin, Sulfin, und ich rate wirklich jedem davon ab, sich diese Tropfen verschreiben zu lassen, weil eine der Nebenwirkungen ist auch so Wahnvorstellung und Halluzination. Richtig nice. Dann doch lieber eine schöne Ibuprofen schmeißen. Also wirklich richtig krass. Und ich habe diese Tropfen genommen. Genau, das waren Tropfen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja im irgendein Podcast davor, wo es um Tinder-Fails auch schon mal darüber geredet, dass ich ja richtig krass gekifft habe wie ein Schlot. Also ich habe so 17 Jahre lang straight up durchgekifft, ohne Pause, von morgens bis abends, richtig YOLO. Ja, war halt einfach richtiger Weed-Addict. So, das war mein Tagesinhalt, mein Tag ist gestartet mit Kaffee und Kiffchen. Also manche trinken Kaffee und rauchen Kippchen, ich habe nur Kaffee und ein Kiffchen. Und so fing der Abend auch da, so hörte jeder Abend auch auf, ohne Kaffee, aber halt dann mit Kiffen. Und ich meine mit Kiffen wirklich, Leute, also man kann ja jetzt hier mal wirklich offen und ehrlich reden, ich habe im Monat garantiert 450 bis 500 Euro für Gras ausgegeben. Also ich habe jeden Tag mindestens 20 Euro Gras weggekifft. Every fucking day.
Aber es war jetzt auch nicht zwischendurch dann so, dass du irgendwie dachtest, okay, ich könnte das jetzt auch für... Also du wolltest... Weil es gibt ja auch so Raucher, die jetzt sagen, ich rauche gerne.
Nee, ich habe ja richtig gerne gekifft, natürlich. Okay,
also du hast es jetzt auch nicht bereut oder gesagt, ich würde gerne aufhören.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also nee, ich habe immer gedacht, ich höre irgendwann auf, aber halt erst, wenn ich muss. Das war für mich vollkommen klar, so Kiffen, das hat einfach zu meinem Lifestyle, Rappen, yeah, Mucke, Künstler, Kiffen.
Ja.
Studio, Kiffen, geil, Hammer. So, das hat für mich einfach, das ging so einher, das ging so Hand in Hand. Und mir war immer klar, ich höre erst auf zu kiffen, wenn ich muss. So, jetzt, wie gesagt, ich spule mal nochmal wieder kurz vor. Ich, Weisheitszahn-OP, Tropfen und trotzdem, weil ich richtig dumm in der Bühne war, habe ich natürlich trotzdem gekifft. So, was ich auch wirklich eigentlich immer gemacht habe, egal was für eine Krankheit ich hatte, ob ich krank war, ich habe dann trotzdem immer gekifft. Und das ist super schlecht, Leute. Und ich kann nur jedem davon abraten, das zu tun und nicht so blöde zu sein wie ich. Auf jeden Fall, dieses Kiffen in Verbindung mit diesen krassen Wahnvorstellungen, Halluzinationsschmerzmittel, Novaminsulfin, hat bei mir dann die erste Panikattacke zustande gebracht. Und das war so, dass ich im Bett lag und eine Doku irgendwie geguckt habe mit meinem Freund. Und dann war so eine Frau und die Frau hat irgendwie geredet und ich habe auf einmal gemerkt so, dass diese Stimme von der Frau, die war so weit weg auf einmal. Also die war so ganz weit weg und da war auch so, da war so Hall drauf und ich habe die Stimme auch doppelt so gehört und das war einfach total merkwürdig. Und dann kam das so eins nach dem anderen, so diese Stimme war komisch. Dann habe ich gemerkt, so irgendwie höre ich komisch. Dann, als ich mir bewusst war, dass ich komisch höre, fiel mir direkt auch auf, dass ich voll doll Herzklopfen auf einmal habe. Dann fiel mir direkt auf, dass ich voll anfange zu schwitzen, dass mir aber dann auf einmal wieder kalt ist und heiß und kalt und heiß und kalt. Und ich wusste nicht, was mit mir los war. Ich wusste nur, ich fühle mich richtig komisch und ich weiß nicht, was es ist und ich habe richtig Angst und ich weiß nur noch, wie ich zu meinem Freund dann irgendwie gesagt habe, so ey, ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade los ist, aber mir geht es überhaupt nicht gut. Und falls ich jetzt gleich wegklappe, habe ich ihm nochmal meine Adresse gesagt und meinte, du weißt, ich wohne in der und der Straße, Nummer so und so und so und dann rufst du bitte jemanden, weil vielleicht bin ich jetzt gleich weg, weil ich weiß gar nicht, was hier los ist. So. Und dann fing mein Körper an zu zittern. Dann habe ich so einen Moonwalk in meinem Bett gemacht, basically, und habe so, ich dachte, ich habe einen epileptischen Anfall oder sowas oder krieg halt gleich einen Herzinfarkt, weil mein ganzer Körper einfach verrückt gespielt hat. So. Und ich hatte dazu halt einfach noch Angst. Angst einfach so und Angst, weil ich nicht weiß, was mit mir los ist. Ich glaube, das Ganze hat so 4 Stunden oder so gedauert. Dauerzittern, einfach Panik. Dann mein Freund, der auch gar nicht so wirklich wusste, was er machen soll, außer mir auf meinen Rücken zu streicheln und zu sagen so, ey, es wird alles gut. Du hast bestimmt nur einen Absturz oder bla oder wegen Kiffen so, keine Ahnung. Und dann habe ich auch gesagt, so ja, okay, dann ruf mal doch keinen Krankenwagen, weil ich war dann so in meinem Gehirn, ich dachte, okay, wenn ich jetzt einen Krankenwagen rufe, dann wird das richtig schlimm. Wenn ich jetzt einen Krankenwagen rufe, dann sterbe ich wirklich, weil ich hatte so das Gefühl, wenn ich die rufe, dann ist das hier, was ich jetzt hier gerade durchmache, dann ist das wirklich reell. Dann ist es wirklich richtig krass, was jetzt gerade mit mir abgeht. Und ich hatte so einen Schiss davor oder so, ja, so eine Angst davor, dass die irgendwie sagen, okay, geil, geschlossene Klapse. Sie sind offiziell jetzt verrückt geworden, dass ich einfach, ja, ich konnte da keinen rufen. Das war mir einfach ganz hängen geblieben. Und dann ebbte das halt so nach und nach ab so und 4 Stunden hat es dann bis tief in die Nacht einfach irgendwie gedauert. Und ich dachte dann, ja, okay, gut, vielleicht wirklich einfach Überforderung, Weisheitszähne gezogen, gekifft, bla, ist morgen bestimmt weg. Ja, au contraire. Und am nächsten Tag war das dann direkt so, dass ich direkt ich bin aufgewacht und der erste Gedanke in meinem Kopf war, oh, ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Ich hoffe, das kommt nicht. Und dann ging es auch schon gleich wieder los, so nach dem Motto, einfach nur, weil ich daran gedacht habe. Dann fingen meine Beine wieder an zu zittern und keine Ahnung. Und ich habe dann auch, so wie du, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das auch meiner Mutter oder so zum Beispiel erzählen konnte, weil ich musste erstmal selber rausfinden, was das ist und habe halt erstmal geguckt, was mit diesem Tropfen so ist so und habe dann halt da diese ganzen Nebenwirkungen und im Internet und bla 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 und habe dann mich meinem besten Freund anvertraut und habe dem das erzählt und meinte, ich habe diese Tropfen genommen und lustigerweise hat der mir dann am Telefon erzählt, dass er genau die gleichen Tropfen gekriegt hat, als er seine Weisheitszahn-OP hatte und dass er auch dass er auch das überhaupt nicht verkraftet hat, dass diese Tropfen auch ihn richtig gefickt haben, aber nicht so in dem Sinne, dass er Panikattacken gekriegt hat. Und ich dachte, okay, gut, wenn es was gibt, was sich anfühlt wie eine Psychose, dann ist es bestimmt das, was ich habe. So. Also war mein erster Gedanke, okay, ich höre jetzt sofort auf zu kiffen. Und das war für mich dann richtig krass, weil, wie gesagt, ich habe 17 Jahre lang durchgekifft und there was no reason for me to stop. So. Ich dachte, ich kiffe, bis ich eine Oma bin mit grauen Haaren. So. Und habe dann so einen Schiss. Also ich hatte einfach diese so eine Angst, dass wenn ich kiffe, dann kommt es auf jeden Fall nochmal, dass ich da einfach nie komplett die Finger von gelassen habe, aus Respekt vor, was sein könnte, wenn ich jemals wieder am Joint ziehe. Und ja, dann hat sich halt natürlich über die Wochen und Monate rausgestellt, dass es wahrscheinlich nicht nur am Kiffen lag, sondern dass ich halt wirklich eine Angststörung habe. So. Das habe ich dann alles ergoogelt und so weiter und so fort und hatte halt auch zu der Zeit auch eine Freundin, die genau das Gleiche durchgemacht hat. Bei der war das sogar noch schlimmer so. Bei der war das richtig so mit Borderline-mäßig. Also die hat sich auch geritzt und so, weil die so krass nicht mit dieser Angst klarkam. So, die war also richtig am Ende so. Bei der ist jetzt aber auch alles super toll so. Die hat es auch überstanden und hat nur noch diese Wehwehchen von Flashbacks von, oh, ist komisch, aber das ist auch das Höchste der Gefühle. So, bei der ist auch alles jetzt super, aber die war halt richtig in der Kacke und der konnte ich mich dann zu der Zeit halt auch mega anvertrauen. So, und die hat echt Nächte mit mir hier durchgemacht. Also teilweise habe ich der um 1 Uhr morgens geschrieben, bist du noch wach? Ja, klar. Und sie war halt auch wach, weil sie hat auch Panikgeschoben. Und dann waren wir einfach bis 5 Uhr morgens jede Nacht auf WhatsApp zusammen irgendwie oder per FaceTime-Anruf und haben unsere mentalen Probleme halt miteinander irgendwie besprochen. Und ja, anyways, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich konnte dann auch gar nichts mehr, so wie du. Ich war nur noch zu Hause. Ich habe mich nur in meinen eigenen vier Wänden wohlgefühlt. Ich konnte kaum vor die Tür. Es gab Tage, da konnte ich noch nicht mal aus meinem Bett aussteigen, weil ich dachte, sobald mein großer Zeh meine Holzdielen berührt, geht's los.
Ja.
Ich konnte mit meinem Hund nicht rausgehen. Ich konnte nicht einkaufen gehen. Alles, was normal war für mich, konnte ich nicht mehr machen.
Mhm.
Ich konnte nicht einkaufen gehen und an der Schlange stehen. Ich konnte nicht mit dem Bus, nicht mit der U-Bahn. Ich konnte noch nicht mal die Treppen vom U-Bahnhof runtergehen, weil dieser Geruch mich, von der, dieser U-Bahn-Geruch, das hat mich schon abgefuckt. Ich konnte nicht mal die Treppen runtergehen am Eingang. So. Zum Glück hatte ich meinen Freund, der so alles für mich gemacht hat in der Zeit. Also von Einkaufen bis mit dem Hund rausgehen, alles. So. Und der war dann letztendlich auch derjenige, der zu mir gesagt hat, so ey, maybe a Therapie. So. Weil auch das wollte ich nicht, weil ich auch immer so klischee-mäßig dachte, ich bin doch nicht verrückt.
Ja.
Ich muss doch nicht zur Therapie. Das sind doch Verrückte. Das sind doch Leute, die nicht klarkommen. Ja, und ich habe das dann, also bei mir ging das dann über Entspannungstherapie, wo ich dann halt auch Techniken gelernt habe, die ich anwenden kann, so im Alltag, wenn mir Sachen zu viel sind oder auch wie du, wenn ich irgendwo bin, wo es voll ist, wo viele Leute sind. Da habe ich so Tools quasi bekommen, die ich anwenden kann, in meinem Kopf innerlich Sachen, die ich mir sagen kann, Sachen, die ich mir vorstellen kann, um da meine Gedanken so ein bisschen wieder geordnet zu kriegen. Weil das ist es ja bei einer Panikattacke. Also du hast ja erstens Angst, dein Körper spielt verrückt. Du denkst, keiner hilft dir. Keiner ist da. Das war auch immer die Sache. Weil ich habe mich mit dem Hund auch nicht rausgetraut, weil ich dachte, wenn ich auf der Straße umfalle und in Ohnmacht falle, erstens hilft mir keiner. Weil die Leute gucken dann einfach und gehen dann weiter und mein Hund rennt auch dann weg und wird überfahren. So, das war so immer meine Panik, dass ich draußen bin und keiner wird was machen. Voll schlimm. Das hat natürlich auch eine Weile gedauert, genauso wie bei dir. Man kriegt ja halt leider nicht sofort einen Termin beim Psychologen oder bei der Therapie oder sonst was. Das dauert ja alles so ein bisschen. Das heißt,
ein bisschen ist gut.
Ja, genau. Das heißt, bis ich dann irgendwie auch 4 Monate, 5 Monate später mal einen Termin irgendwo gekriegt habe, musste ich ja gucken, wo ich bleibe. Das heißt, ich habe super viel Eigenrecherche betrieben, war krass im Internet unterwegs und habe dann lustigerweise bei YouTube ganz viel geguckt, so Videos über Leute, die darüber sprechen, die damit zu kämpfen haben.
Ja.
Kam dann irgendwie auf so eine Art Podcast, den es aber auf YouTube zu hören gab, von so einem Typen, der Klaus Bernhard heißt. Und der hat ein Buch geschrieben und basically, es waren so 5 oder 6 so Mini-Folgen, immer so 5 bis 10 Minuten von verschiedenen Kapiteln aus dem Buch, was er geschrieben hat. Und der Typ hat es selber vorgelesen und der hatte so eine mega sympathische Stimme und hat es so krass erklärt und genau das alles gesagt, was ich so durchgemacht habe. Und hat es aber so geil umschrieben und hat dann irgendwie gesagt, so ja, Panikattacken so sind gar nichts Negatives und das ist gar nichts Schlechtes, sondern das ist eigentlich eine Art Warnsignal vom Körper, dass du dich eigentlich mehr lieb haben sollst, dass da irgendwo was fehlt. So. Mhm. Und Panikattacken kommen auch erst, so Panikattacken sind auch die letzte Instanz. Also das ist das, was kommt, wenn du dich Ewigkeiten mit bestimmten Sachen nicht beschäftigst. So. Dann kommt erst eine Panikattacke. Das baut sich über Jahre lang auf.
Ja.
Und das fängt schon an. Bei mir zum Beispiel war das auch eine Sache, die mir klar wurde. Bei mir fing es schon an, also Sachen aus der Kindheit natürlich. Aber bei mir war das auch mit diesem Kiffen verbunden. Ich habe zwar jahrelang immer wieder gesagt so, na, vielleicht höre ich jetzt mal auf zu kiffen. Ihr könnt mal jetzt vielleicht auf zu kiffen. Aber ich habe immer wieder Ausreden gefunden, so, warum ich jetzt aber doch nicht aufhöre. Und alleine das schon. Dein Körper und dein Geist sagt dir ja eigentlich immer, was du brauchst und was du willst. Aber ja. Man selber verarscht sich immer und sagt, ja, nee, okay, aber morgen vielleicht. So. Und schon alleine sowas Banales wie, ja, aber morgen erst. Da verarscht du dich schon selber und dein Körper unterbewusst so merkt sich das und notiert sich das. Und irgendwann kriegst du halt den Payback dafür. Für jedes Mal, wo du zu dir selber nö.
Na, auch so. Nicht nur, weil du Sachen irgendwie aufschiebst, sondern auch, weil du Sachen, die du erlebst und die dir vielleicht einfach auch wirklich wehtun, einfach so...
Verdrängst.
Ja, okay, muss halt jetzt weitergehen, das genau, Leben. So. Genau. Also habe ich jetzt keine Zeit, mich darauf auszuruhen, dass es mir jetzt gerade hier irgendwie schlecht geht oder so. Und man sollte sich die Zeit einfach dafür nehmen.
Definitiv.
Deswegen habe ich heute auch eine ganz andere Einstellung zu allem. Zur Arbeit, zu allem Möglichen. Also ich würde mich einfach für Sachen nicht mehr so selber kaputt so machen oder aufgeben oder aufopfern, ja, genau.
Total. Ja, fühle ich dich auch so. Auf jeden Fall ist egal, ich habe dieses Buch gelesen, Panikattacken und andere Angststörungen loswerden, wie die Hirnforschung hilft, Angst und Panik für immer zu besiegen. Von Klaus Bernhard, Werbung, no Werbung. Das Buch hat mir auf jeden Fall mega krass geholfen. Ich habe mir das direkt bestellt, nachdem ich auf YouTube diese paar Auszüge da gehört habe. Und das war so wie meine Bibel. Ich habe das tagtäglich gelesen. Da wird alles lang und breit erklärt. Da gibt es auch Übungen drin, die man zu Hause nachmachen kann. Eine Übung zum Beispiel, die mir am meisten geholfen hat, kann ich euch ja ganz kurz verraten, ist diese, ich weiß jetzt auch nicht, wie es heißt, aber basically, es geht, du musst 5 Sachen aufzählen und es geht irgendwie um die Sinne, die du hast, also riechen, schmecken, sehen, hören, fühlen.
Mhm.
Und du musst dann anfangen mit irgendwie 5 Sachen aufzählen, die du fühlen kannst. Und dann sind es zum Beispiel so eine Sachen, okay, ich fühle, ich habe meine Hände in meiner Tasche, ich fühle den Stoff von meiner Hose, ich fühle den Schritt, wie mein Körper vibriert auf der Straße, bla bla bla, 5 Sachen, die du fühlst. Dann 4 Sachen, die du siehst. 3 Sachen, die du hörst, 2 Sachen, die du schmecken kannst und 1 Sache, die du riechen kannst. Mhm. Oder irgendwie so, vielleicht ist die Reihenfolge auch anders, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die mir mega geholfen hat, weil du dich einfach auf so viele andere Sachen konzentrieren musst wieder. So,
ja, das stimmt.
Dass du da irgendwie,
außer auf dich,
genau. Und auch nicht auf dieses Scheiße, mir geht's komisch. Mhm. Weil je doller du daran denkst, desto beschissener geht's dir.
Man hört halt so krass in sich rein in dieser Zeit.
Total.
Also man ist wirklich die ganze Zeit damit beschäftigt und mein Körper hat mir dann auch immer wieder so Streiche gespielt.
Ja.
Wenn irgendwas war, ich hatte dann hier so im Hals so ein, der Arzt meint, das nennt sich Globusgefühl.
Mhm.
Als ob in deinem Hals etwas drin ist, was es dir erschwert zu atmen.
Ja.
Und er meinte, da ist nichts. Er meinte so, ich weiß, dass da nichts ist, aber um ihnen das zu zeigen, hat er extra mit Ultraschall, mit allem Möglichen, hat rein, mit so einem Schlauch und keine Ahnung. Er meinte so, es ist nichts da. Sie können atmen, aber mein Körper hat mir jeden Tag irgendeine andere Macke vorgespielt, die ich jetzt habe, wo ich wieder dachte, dann muss ich jetzt aber noch mal zum Arzt das abklären lassen. Weil sonst ist ja jetzt hier irgendwas mit mir und ich weiß das wieder nicht.
Ja.
So. Und so war ich irgendwie beim Arzt schon langsam seine beste Freundin, weil ich everyday da war. Hätte Kaffee und Kuchen mitbringen können. So, und das ist anstrengend.
Wie immer.
Ja, das ist sehr anstrengend. Und du hast halt irgendwann wirklich, ich war wirklich irgendwann an diesem Punkt, wo ich mir dachte, und das ist nicht so, dass ich nicht an meinem Leben hänge oder so, Aber du bist so exhausted, dass du dir denkst, ich würde jetzt einfach gerne nicht mehr aufwachen.
Das weil ist wirklich anstrengend. Weil man weiß auch einfach, also das, die Sache ist ja auch, ne, da sind wir beim Thema, seelische Sachen ist was anderes als dein Zeh ist kaputt. Da weißt du, da trägst du 3 Monate in Gips und dann hat sich die Geschichte erledigt, dann kannst du wieder laufen. Na, wenn du sowas Seelisches hast, du weißt nicht, wann das aufhört.
Genau.
Du weißt es einfach
und nicht. Du hast halt auch so dieses, ich habe mir permanent gewünscht und damit möchte ich niemanden irgendwie beleidigen oder was Böses, der wirklich schlimme Krankheiten hat oder ein gebrochenes Bein oder keine Ahnung, aber ich habe mir gewünscht, dass ich sowas habe, weil der Arzt mir dann zumindest irgendwas Verlaufstechnisches sagen kann. Mhm. Also zumindest sagen kann, Frau Borowski, Sie haben jetzt noch 3 Monate oder Sie müssen jetzt nächste Woche eine Chemotherapie machen und dann wird es richtig scheiße oder keine Ahnung. Aber der konnte mir gar nichts sagen, weil er meinte ja, ist halt mentally, ne? Also müssen Sie halt gucken, wie sich das jetzt hier so gibt.
Ja, das ist es.
Und Leute nehmen dich auch nicht ernst. Ja. Also wenn du irgendwo, du kannst, egal wo du bist, auf Arbeit, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, du kannst denen halt natürlich erklären, wie es dir geht, aber es wird einfach keine Sau ernst nehmen, weil man es dir nicht ansieht.
Man sieht es halt nicht,
genau. Ja, okay,
und gerade bei Leuten wie du oder ich, die ja auch jetzt sehr outspoken sind, wir sind ja jetzt keine Mäuschen, die sich verstecken, wir sind ja auch nicht leise oder so.
Überhaupt nicht.
Wir haben ja auch eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, gerade bei Leuten wie dir und mir, das nimmt einem doch keiner ab. Und das war dann auch bei mir zum Beispiel so ein Grund, warum ich ganz krasse Probleme hatte, überhaupt irgendjemandem davon zu erzählen, weil ich ja selber so ein Idiot war, der so eine Leute für verrückt. Einfach, ach so, hier, Verrückte.
Ja, genau.
Was stimmt, Gehirn ist dumm. So, und ich hatte so einen Schiss, dass jemand das über mich sagt, ja, dass ich auch Ewigkeiten gebraucht habe, bis ich mich da äußern konnte. Und ich muss dazu auch sagen, das kam bei einigen Leuten auch gar nicht gut an. Also ich habe richtig gemerkt, wie manche Leute da überhaupt gar nicht drauf klarkamen.
Ja, bei mir auch.
So schwierig. Es gab Leute, die haben es auch verstanden. Es gab auch Leute, die haben mir gut zugeredet. Es gab aber auch Leute in meinem näheren Umkreis, die zum Beispiel zu mir gesagt haben, na, das dauert ja jetzt dann erstmal 10 Jahre, bis du wieder klarkommst. Also so. Dann die waren auf einmal selber Psychologen.
Naja, so. Aber auch so, also, Leute, die das einfach gar nicht kapieren. Nee. Und dann bei denen bist du so wie, das sind halt Leute, die möchten dich fragen, wie es dir geht und möchten einfach nur gut hören.
Genau.
Und dann gehen sie weiter.
Genau.
Die wollen nicht hören, mir geht's scheiße und weil und weil und weil. Ja. Weil dann ist bei denen schon zu viel.
Ja.
Das wollen die alles gar nicht.
Ja, da hast du recht. Ja, anyways, lange Rede, gar keinen Sinn. Ganze bei mir hat ungefähr circa, ich sag mal ein Jahr oder so gedauert, bis ich dann so richtig, richtig komplett angstfrei war. Ich muss sagen, bei mir fing es natürlich so an, dass ich beruflich dann auch große Angst hatte. Also als ich Ende 2017 diese Diagnose, okay, Panikattacke, Angststörung, yay, bekommen habe und ja auch nicht wusste, wie mein Jahr danach weitergeht und gehe ich zum Radio oder was soll ich jetzt machen so. Ich hatte ja gar keine Ahnung und dann musste ich halt zum Beispiel beruflich, also musikkarrieretechnisch, super viele Sachen absagen, weil ich Angst davor hatte, dass ich das nicht schaffe. So, ich hätte zum Beispiel im Januar 2018 sollte ich eigentlich mit Marc und Leo aus meiner Band und Marc Forster, für die Leute, die es gerade jetzt nicht wissen, und Leo aus meiner Band und irgendwie 2 anderen so eine Schreibereise machen für mein nächstes Album. Das heißt, wir gehen alle irgendwie geil kurz in Urlaub, fahren eine Woche irgendwo hin und hören Beats, machen Beats und schreiben Songs. So. Und das musste ich dann erstmal absagen, weil ich Angst hatte, dass ich da eine Panikattacke kriege und wie soll ich denn denen das erklären und das verstehen die doch gar nicht und die denken doch, ich bin verrückt und die helfen mir doch gar nicht und dann musste ich das absagen, was natürlich auch dann nochmal wie so 20 Schritte zurück war, weil ich wusste schon eh nicht, ob ich da noch Mucke machen kann und dann das erste direkt klappt, geht dann auch nicht, weil ich bescheuert in der Birne gerade bin, voll schlimm und dann war die nächste große Hürde meine Tour, die im März 2018 losging, wo ich auch wirklich so einen Schiss hatte davor, dass ich das gar nicht schaffe, aufzutreten, weil ich dachte, was ist, wenn mir auf der Bühne das passiert? Oder beim Autogramme schreiben danach? Oder im Bus auf der Autobahn auf dem Weg dahin? Oder wenn ich den Radiotermin habe? Und wie reagiert denn meine Band? Und was soll ich dann überhaupt machen? Und so. Und dann im Endeffekt war das aber auch, weil alles so scheiße war und mein Alltag so mit dieser Angst nur die ganze Zeit, kann ich heute aufstehen, kann ich nicht aufstehen, war das irgendwie auch das Einzige, was irgendwie so ein Lichtblick war, wo ich dachte, aber das ist wenigstens was mir Spaß macht. Mhm. Und irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, das unbedingt machen zu wollen, war dann größer als die Angst. So. Und dann habe ich mich halt getraut, das zu machen, habe direkt davor auch irgendwie meiner Band gesteckt und meinte, ey, passt mal auf, Jungs, so, ich habe jetzt das und das, ich kämpfe damit so seit 3-4 Monaten, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ich jetzt hier auf der Tour komisch werde, dann wisst ihr, was es ist und so seid nicht irgendwie überrascht und wisst überhaupt jetzt gar nicht, was gerade irgendwie abgeht oder so. Und dann war auch auf Tour gar nichts, ganz im Gegenteil, das hat mir super viel Kraft gegeben und war voll schön und hat mich auch total abgelenkt und war, da war ich einfach wieder in meinem Element und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch einen ganz großen Teil zu meiner Besserung dazu beigetragen hat, weil es einfach was, endlich mal wieder was war, was nicht kacke und negativ und mit Angst behangen war, sondern was mega nice ist. So, und das war super wichtig und ich bin so froh, dass ich das nicht abgesagt habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute im Rollstuhl in der Klapse vor mir.
Ja. Übrigens, sorry, wenn kann sein, dass man hört, dass ich ab und zu mal oder so mache. Ich habe die Allergie fickt richtig krass meinen Kopf einfach. Ja, ich bin wirklich richtig furchtbar. Ausgenockt einfach.
Allergies, Schmallergies. Ja, und mittlerweile bin ich auch so gut wie geheilt. Ich kann mit der U-Bahn fahren, ich kann einkaufen, ich kann an der roten Ampel stehen, ich kann mit meinem Hund raus, ich kann das alles wieder machen und es ist alles cool. Die Leute, die mir nah sind, wissen Bescheid. Die Leute, die mir nicht so nah sind, wissen trotzdem Bescheid. Wie gesagt, ich habe ja so einen Instagram-Post darüber gemacht. Und ja, was man kurz noch vielleicht den Leuten mitgeben kann, ist, dass ihr einfach wirklich Geduld haben müsst mit euch selber. So, ihr müsst euer bester Freund sein, weil es ist wirklich, wie Mello schon gesagt hat, es wird euch keiner sagen, wann das jetzt dann zu Ende ist. Weil das kann morgen zu Ende sein, aber das kann auch, wie Leute mir geschrieben haben, 20 Jahre so gehen. Ich musste keine Antidepressiva oder sowas nehmen, so, ja, also das, so, wie bei Mello zum Beispiel, so, das hatte ich nicht. Was nicht heißt, dass das ein oder andere mehr oder weniger schlimm ist. Es ist beides gleich scheiße. Ja. So, es wirkt halt, es äußert sich halt nur individuell bei jedem anders und da muss man halt gucken, ob man Tabletten braucht, ob man nur eine Therapie macht, ob man auch gar keine Therapie vielleicht macht. Whatever you need, das müsst ihr euch dann selber rausfinden. Da kann ich euch nicht sagen, wie ihr das zu tun oder zu lassen habt. Auf jeden Fall Geduld mit euch selber, hasst euch nicht, sitzt nicht den ganzen Tag da und habt Selbstmitleid und Mann, warum ich und wann hört das endlich auf und wieso ist es und wieso kann ich dies nicht und wieso kann ich das nicht? Ey, es ist kacke, aber es ist, wie es ist und man muss halt einfach wieder lernen zu laufen und es dauert seine Zeit, aber es ist definitiv was, wo ich einfach aus Erfahrung spreche, ihr kommt da durch.
Es dauert, ihr müsst euch auch,
ihr müsst euch zusammenreißen, lasst euch nicht hängen.
Ihr müsst euch aber auch trotzdem nicht dafür schämen oder so.
Und auf gar keinen Fall.
Und das ist auch nicht so, es ist auch nicht so zusammenreißen. Ja, das ist.
Ich meine jetzt zusammenreißen im Sinne von nicht aufgeben. So meine ich das. Nicht zusammenreißen, naja, so kommt mal klar und schluckt es runter, sondern kämpft euch, es ist wirklich ein Kampf, kämpft euch da durch so und ihr schafft es.
Weil, also reden auf jeden Fall darüber, egal ob das andere Leute verstehen oder nicht, sagt es trotzdem. Ja. Weil es wird keiner es verstehen, wenn ihr da steht und sagt, kann ich jetzt nicht machen.
Richtig, weil.
Ja, weil einfach so. Das wird keiner verstehen. Und aus der heutigen Sicht sage ich, sagt einfach, was Sache ist. Da muss man sich nicht für schämen. Nur weil es eine Mental Illness ist und ihr keinen gebrochenen Arm habt oder euer Kopf unterm Arm hängt, heißt das nicht, dass das keine Krankheit ist. Das ist eine Krankheit, definitiv. Und sagt es einfach und steht dazu und ihr seid nicht die Einzigen.
Nee.
Also.
Definitiv nicht. Ihr könnt uns auf jeden Fall auch gerne auf Insta in den DMs eure Geschichte schreiben oder falls ihr noch mal wissen wollt, wie das Buch heißt oder über Mails Gruppentherapie ein bisschen noch was erfahren wollt oder so, ne? Ihr könnt uns immer schreiben auf Soulfood, der Podcast, einfach auf Instagram uns folgen. Wir gucken in die DMs, es ist alles cool, schreibt uns, wir antworten vielleicht nicht jedem, aber wir versuchen auf jeden Fall zeitlich so viel zu antworten, wie es uns möglich ist.
Ja.
Teilt eure Erfahrungen mit uns, wie lange habt ihr gebraucht, um da durch zu blicken? Seid ihr noch gerade mitten im Kampf? Habt ihr es schon geschafft?
Hat sich das bei euch vielleicht komplett anders dargestellt?
Genau. War es vielleicht bei euch komplett was anderes? So, lasst es uns wissen, weil wir sind ja hier eine große Weiber-WG und let the girls talk.
Yes.
Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben so intensiv jetzt gerade darüber schon geredet. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch sagen kann am Ende. Ich würde sagen, wir hören einfach auf mit unserem Lieblingssong. Wie immer.
Ja? Es muss auch irgendwann mal Schluss sein.
Richtig. Ich habe einen Song geschrieben über meine Anxiety. Der heißt Neuer Tag. Das war einer der ersten Songs, die ich für mein neues Album jetzt geschrieben habe. Letzten Sommer habe ich den geschrieben. Also das heißt Sommer 2018. Da, wo es bei mir quasi gerade wieder bergauf ging und alles so wirklich langsam wieder seine Ruhe fand. Da war ich im Studio und habe mir gedacht, ey, weißt du was, ich schreibe so eine Motivationshymne für alle, die da durchgehen, die das auch als Mantra für sich nutzen können. Und bei mir war das irgendwie so ein Ding, ich war so auf einem Michael Bublé-Film, so It's a new dawn, it's a new day. Und ich hatte dann so dieses new day, it's a new day, irgendwann kommt ein neuer Tag. Kommt ja auch im Refrain des Songs vor. Ja, und ich habe da so Sachen wie, keine Ahnung, und vor der Tür alles Vollgas, trau mich nicht raus, alles voll hier von Monsters und so. Oder ich kann nicht kommen, heute verstehen sie, die Welt denkt, ich bin crazy und so Sachen. Also ich habe halt einfach alles da reingebaut, was mich bewegt. Rote Ampeln, dass in meinem Kopf Stau ist, dass ich alle meine Termine verpasse, dass ich nichts hinkriege, dass ich einfach nur vor der Playstation sitze und nicht vor der Tür kann. Und habe natürlich auch ganz klar da drin verarbeitet, dass ich nicht mehr kiffen will, auch zu hören. Ja, und das ist einfach der Song, den ich euch heute ans Herz legen möchte.
Den hört ihr natürlich auf meinem kommenden Album, ne? Der Song ist noch nicht draußen, aber ich kann euch ja ganz kurz 2 Sekunden daraus vorsingen. Der Refrain geht ungefähr so. Heute sag ich nein, nein und dadurch ja, 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 ich will frei sein, ohne Parat, neuer Tag, neuer Tag.
Der Song ist auf jeden Fall richtig geil, weil der natürlich auch widerspiegelt, was mir passiert ist. Ja. Und deswegen hat man da natürlich nochmal eine ganz andere Bindung dazu, okay, als vielleicht Leute, die damit noch nicht so in Berührung gekommen sind. Mein Song ist von Beyoncé, Me, Myself and I.
Oh yes, fühle ich doch auch.
Ja, also es ist halt für alle Lebenslagen irgendwie und auch dafür ist, was sie dort sagt, Me, Myself and I is all I got in the end, ist einfach so.
Ja.
Also klar hat man Freunde, Familie, Beziehungen, dies, das, jenes, aber das, was du am Ende hast und was einfach immer das wichtigste und höchste Gut sein sollte, bist einfach du selber.
Ja.
Liebe dich einfach, egal was passiert, was einer zu dir sagt.
Ja.
Wirklich, das müssen wir alle irgendwie lernen, ja, und auf die Reihe kriegen.
Auf jeden Fall.
Das ist so wichtig. Das habe ich über die Jahre so oft zu spüren bekommen und gelernt, dass es so wichtig ist, dass du dich selber so akzeptierst, wie du bist und so liebst und nicht gegen dich ankämpfst. Egal, ob du dick, dünn, klein, groß, ja, mit Angststörung, ohne Angststörung, ob du eine Behinderung hast. Du musst einfach lernen, dich so zu akzeptieren und zu lieben, wie du bist. Das ist einfach so wichtig.
Dazu gehört natürlich auch, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Ob die angenehm sind oder unangenehm, so ihr müsst euch mit eurer Geschichte und mit euch auseinandersetzen, so, weil das sind sonst die Geister, die ihr rieft. Versteht ihr? Setzt euch auseinander mit eurer Scheiße, sonst kommt die Scheiße und spukt in eurem Leben rum. Ja, Mann, habt euch lieb und passt auf euch auf.
Auf jeden Fall.
Das ist so ein schönes Schlusswort.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ich freue mich, dass ihr wieder da wart.
Das war so herrlich. Und jetzt raus! Ey, wir wünschen euch. Danke fürs Einschalten.
Danke, danke, danke.
Ciao.
Der Podcast mit Mello und Amanda. So Food. So Food. Hey. So. Ooh.
Tschüss.